beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Ja, und heute sitze ich hier in der Universität der Künste in Berlin mit Turit Fröbe. Hallo Frau Fröbe.
Hallo.
Und Sie sind, wie ich gerade mir nochmal habe erklären lassen, nicht nur Architekturhistorikerin, sondern auch Archäologin und Urbanistin. Ist das so korrekt?
Ja, so ungefähr. Ich habe Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert. Ich war in meinem ersten Leben tatsächlich in erster Linie Archäologin, ja. Ich wäre gerne richtig Archäologin geworden.
Ja Mensch, sowas. Und jetzt aber die Dinge, die auch eine gewisse Bekanntheit erzeugt haben und die auch in dem Buch Verbietet das Bauen dann genannt und gewürdigt werden, sind doch sehr zeitgenössisches, sage ich mal, und haben mit sehr aktuellen Bauten zu tun. Denn es geht um die Kunst der Bausünde. Und diese Kunst der Bausünde, das vielleicht erst nochmal zum Verständnis. Was ist denn eine Bausünde? Nein, also das Verrückte ist ja, Sie sagen in diesem Buch, es gibt auch gute Bausünden. Was ist denn eine gute Bausünde, Frau Fröbe?
Eine gute Bausünde ist eine Architektur, die richtig wütend macht, bei der man sich fragt, wer das geplant hat, wer das genehmigt hat, wer das gebaut hat, wie das passieren konnte.
Und das ist dann gut. Warum ist das gut, wenn ich mich ärgere?
Also das sind die originellen Bausünden. Also das sind die Bausünden, die Anstoß erwecken, die also nicht in den Stadtkontext passen oder die anecken, die aufpassen. Diese Bausünden, die haben in der Regel eine gewisse, also die zeigen eine Ambition, die zeigen Fantasie, Gestaltungswillen. Dieser Gestaltungswille ist ganz wichtig. Und sie haben alle eine Bildqualität. Das zeichnet sie aus.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein Gebäude habe, wo man durch die Straße geht und üblicherweise sagt, oh, nee, das ist ja mal hier so eine Bausünde, wie dann vielleicht so im üblichen Sprachgebrauch jemand sagt, würden Sie dann sagen, es hat was mit der Qualität der Architektur zu tun, wenn das eine gelungene Bausünde in Ihrem Sinne ist?
Also diese Bausünden haben alle unterschiedliche Qualitäten, das habe ich herausgefunden. Ganz wichtig ist, dass die Grenze zwischen guter Architektur und guter Bausünde relativ fließend ist. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege zur Bausünde, das habe ich herausgefunden. Aber ja, vielleicht muss ich wirklich ein bisschen vorher anfangen, vielleicht muss ich ein bisschen zurückgreifen. Also Sie haben das ja eben gesagt, ich bin eigentlich von Haus aus Architekturhistorikerin. Und wäre auch gerne mal Archäologin geworden, wenn ich nicht an meinen Lateinkünsten gescheitert wäre.
Also wir fangen jetzt bei der Bausünde bei den Griechen an, ich sehe schon. Ja?
Bausünde im klassischen Athen. Ich bin eigentlich so einen ganz stringenten Weg gegangen. Also es war immer klar, ich werde Architekturhistorikerin. Und das Ganze ist doch ins Wanken gekommen durch die Bausünde. Also es gab eine Begegnung mit der Bausünde, die im Prinzip mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Das kann man eigentlich so sagen. Es gab eigentlich eine Schlüsselbausünde. Das ist ein Stromkasten gewesen in Bielefeld, der mitten auf dem Bürgersteig stand, also an einer etwas breiteren Stelle. Und dieser Stromkasten ist umgeben von so einem merkwürdigen Stelenfeld. Und das ganze Ding war ziemlich verrottet, wurde als riesengroßer Mülleimer genutzt. Und ich stand inzwischen 14,5 Jahren stand ich vor diesem Stromkasten und wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Und es fiel damals in dem Moment die Idee vom Himmel, einen Abrisskalender zu machen und wirklich mal alle Bausünden und architektonischen Katastrophen, die so in der Weltgeschichte rumstehen, zu sammeln und daraus einen Abrisskalender zu machen.
Eine Zwischenfrage: In dem Buch Die Kunst der Bausünde, wo also sehr viele wunderbare Bilder drin sind, ist da auch dieser Stromkasten zu sehen?
Ja, sogar zweimal. Einmal in der Urvariante, das war ja auch das erste Foto, das ich damals gemacht habe. Und dann nochmal ein oder zwei Jahre später hat sich irgendjemand erbarmt, es hat niemand herausgefunden, wer das war, und hat dieses ganze Ensemble weiß gestrichen. Und da ist er dann wirklich erst richtig auffällig gewesen. Also das Ding ist gleich zweimal drin vertreten.
Und Sie sagten mir mal, dass bei der Beschäftigung mit diesem Thema Bausünden und was sie bedeuten und ausmachen, sich ihr Verhältnis zur Bausünde geändert haben.
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe wirklich ursprünglich als Bausündenhasserin begonnen. Ich hatte diesen ganz typischen, despektierlichen Blick, den viele Architekturhistoriker wahrscheinlich haben oder den ich einfach durch das Studium hatte. Ich bin durch die Städte gelaufen, habe mir wirklich nur angesehen, was ausgewiesen gut war, und alles andere hat mich nicht interessiert, und Bausünden waren eine Zumutung. Und diese Begegnung mit diesem Stromkasten hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Ich habe dann beschlossen, also ich habe dann vom nächsten Tag an, ich bin am nächsten Wochenende wieder nach Bielefeld gereist, hatte dann meine Kamera dabei, habe die ersten Fotos gemacht und habe gedacht, prima. Ich fotografiere ein Wochenende in Bielefeld, hatte da direkt 50 Bilder oder so, fahre auf dem Rückweg nach Hannover und dann in Hamburg mache ich die restlichen und in 2 Wochen ist der Kalender fertig. Das war mal die Idee. Es kam dann ein bisschen anders. Ich habe insgesamt 4,5 Jahre Bausünden gesammelt, war damals für diesen ersten Abrisskalender, ich weiß gar nicht mehr, in über 90 oder über 100 Städten, ich weiß es gar nicht. Und habe sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr viel über Bausünden gelernt. Und die erste Lektion war, dass gute Bausünden selten sind. Dass sie wirklich schwer zu finden sind, dass sie fast so schwer zu finden sind wie gute Architektur. Und zwar habe ich das schon am zweiten Tag gemerkt, also auf meiner Rückfahrt damals in Hannover. Ich hatte in der ersten Stadt, also in Bielefeld, um die 50 Gebäude und in Hannover habe ich noch 6 gefunden. Und das war nicht, weil in Hannover alles so schön war. Das Problem war nur, dass genau der gleiche Mist rumstand wie in Bielefeld. Und in Hamburg stand dann auch wieder das gleiche rum. Also habe ich festgestellt, dass originelle Bausünden selten sind. Und daraus ist dann später, Jahre später, diese Unterscheidung geworden zwischen guten und schlechten Bausünden. So könnte man das sagen. Das nächste, was ich über Bausünden gelernt habe, war, dass Bausünden ganz merkwürdiges Schattendasein in unserem Bewusstsein führen. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich habe angefangen mit diesem Stromkasten. Ich habe den damals vielen Leuten vorgelegt, von denen ich wusste, dass sie täglich an diesem Stromkasten vorbeikommen. Und musste feststellen, dass noch nie jemand diesen Stromkasten bemerkt hat, obwohl er mitten auf dem Weg steht und man eigentlich gar nicht dran vorbeigucken kann. Und das Nächste, was ich erfahren habe, war, ich habe dann angefangen, Leute zu befragen nach Bausünden. Und alle fühlen sich eigentlich durch Bausünden belästigt. Jeder fängt sofort an zu schimpfen und sagt, ja, überall, wo man hinkommt, Bausünden, Bausünden, Bausünden. Und wenn man aber konkret nachfragt, schafft es fast niemand, 5 Bausünden aufzuzählen aus dem Stegreif. Wenn es wirklich jemand schafft, 5 Bausünden zu benennen, dann weiß ich, es ist ein sehr, sehr wachsamer Architekturbeobachter. Also es gibt ein ganz merkwürdiges, also die Bausünden führen Schattendasein in unserem Bewusstsein. Man kennt sie in erster Linie vom reflexhaften Weggucken. Und was bei mir passierte, durch diese Bausündensuche, ich bin dann damals mit meinem Fahrrad in die Züge quer durch Deutschland gereist und bin überall auf Streifzug gegangen. Was passierte war, dass ich habe automatisch aufgehört, mich darüber zu ärgern, sondern wenn ich eine originelle Bausünde gefunden habe, habe ich mich gefreut. Das war der Anfang. Und also ich kriegte keine schlechte Laune mehr, sondern gute Laune. Je hässlicher die Bausünde, umso besser wurde sie. Ich fühlte mich so ein bisschen wie Rumpelstilzchen. Und dann kam aber der nächste Schritt. Das Ganze habe ich alles erst, also über, es hat Jahre gedauert, bis ich das verbalisieren konnte. Ich habe Jahre gebraucht, um zu bemerken, dass sich wirklich meine Wahrnehmung fundamental verändert hat. Ich habe angefangen, diese Bausünden zu betrachten. Also erstmal dadurch, dass ich sie gesucht habe, habe ich sie gesehen. Also ich habe nicht mehr reflexhaft weggeguckt, sondern habe sie gesehen und dann kam die Betrachtung. Und in der Betrachtung habe ich festgestellt, dass sie alle so eine ganz eigenwillige Schönheit haben und auch so einen ganz eigenwilligen Charme. Und dass man eigentlich immer erkennen kann, was derjenige, der sie geplant hat oder genehmigt hat, sich dabei gedacht hat. Man kann immer diesen Gestaltungswillen erkennen. Und die nächste Erkenntnis war dann eben auch, dass diese guten Bausünden, also diese wirklich hässlichen, die jedem sofort ins Auge springen, dass die keineswegs austauschbar sind. Also Bausünde gilt ja eigentlich immer als austauschbar und beliebig. Und das heißt ja, das könnte überall stehen. Diese guten Bausünden können nicht überall stehen. Die sind ortsgebunden. Und ich habe also festgestellt, dass jede Stadt einen ganz ureigenen Nährboden für Bausünden hat oder ihn eben nicht hat. Und ich bin inzwischen so Bausünden erfahren, dass ich behaupte, innerhalb von 10 Minuten in einer mir fremden Innenstadt so eine Art Bausünden-Profiling abgeben zu können. Also ich weiß innerhalb von 10 Minuten, was mich in einer Stadt erwartet und was nicht. Und dabei beurteile ich natürlich auch die gute Architektur. Also wenn ich gute Architektur finde, innerhalb dieser 10 Minuten, weiß ich auch, da gibt es auch Bausünden, weil die gute Architektur, also da ist eine Ambition. Und es gibt eben Städte, die diese Ambitionen gar nicht haben, die immer nur auf unsichtbar gesetzt haben. Und da wird man immer nur schlechte Bausünden finden.
Was ich jetzt interessant finde an dem, wie Sie Ihr Verhältnis zu diesen Bausünden beschreiben und wie sich Ihr Blick verändert hat, dass das nach meinem Empfinden auch genau in diesem Bildband, würde ich jetzt mal sagen, Kunst der Bausünde mitschwingt, sagen wir mal, diese Mischung zwischen Schaudern und Begeisterung. Also, dass es dort wirklich Bilder gibt, die einen überraschen und wo man sagt, eigentlich so, was ist denn das? Wie die linke und rechte Hälfte eines Gebäudes zum Beispiel, wie man so sagt, wie die Faust aufs Auge passt oder nicht. Aber gleichzeitig schwingt da so das rüber, Sie haben ja selber, sprechen Sie ja vom liebevollen Blick, den es, sagen wir mal, zu trainieren gilt und durch den jetzt Sie dann auch Häuser eben anders anschauen. Ist das wirklich etwas, was jeder erlernen kann?
Ich glaube, das kann man erlernen. Also wie gesagt, bei mir hat nichts dafür gesprochen, dass ich ihn irgendwann erlernen würde. Es war ein Zufall. Also dieser Stromkasten, wenn ich auf der anderen Straßenseite gegangen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Das soll ja auch bei anderen Dingen im Leben mal passieren.
Es hat mir wirklich, also es hat wirklich einiges verändert. Ich habe dann, also mir war damit auch der Rückweg in die reine Baugeschichte versperrt. Ich habe dann europäische Urbanistik noch studiert, weil man in der Urbanistik eine ganze Stadt ansehen darf, also alles betrachten darf, nicht nur eben das Herausragende und Gute. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Und es hat sich eben so langsam, so schrittweise die Wahrnehmung verändert, dass ich selbst erstmal gar nicht gemerkt habe und geschweige denn hätte verbalisieren können. Das hat Jahre gedauert. Und inzwischen, denke ich, gehe ich aber davon aus, dass das jeder lernen kann. Und ich versuche eben diesen Denkanstoß weiterzugeben.
Bevor wir zum Weitergeben kommen, noch einmal, also weshalb mich das auch interessiert hat und weshalb das in dem Buch Verbietet das Bauen auch ausdrücklich benannt ist, also und sogar gesagt wird, das sei also jetzt ein Werkzeug, um vom Neubau abzukommen, ist, weil Sie dann auch die Schlussfolgerungen gezogen haben, also Bausünden sind nichts, was man abreißen sollte und einfach alles platt machen, wie das manchmal so ein bisschen salopp von vielen Menschen gesagt wird, also das und das und das taugt ja nichts, weg damit, nicht, sondern Sie eben, sagen wir mal, erstmal einfach nur dazu auffordern, innezuhalten und hinzusehen, so als ersten Schritt und danach dann zu sehen, was zu sehen ist?
Ja, dahinter steht nochmal eine andere Beobachtung. Also wie gesagt, ich mache das jetzt seit mehr als 14 Jahren. Also da ist eine ganze Menge Erfahrung schon dabei. Und das Problem ist, also dass ich festgestellt habe, also dahinter steht eigentlich ein ganz großer Frust in Bezug auf die aktuelle Architektur, auf das aktuelle Architekturgeschehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese originellen Bausünden, also die wirklich Anstoß erregen, das sind die, die abgerissen werden, die verschwinden aus den Städten. Die schlechten Bausünden, die es zu Hunderten, Tausenden in allen Städten, an allen Ein- und Ausfallstraßen, an allen Achsen und überall gibt und die nicht wirklich sauer machen, zu denen man gar nicht so ein richtiges Verhältnis entwickeln kann, die bleiben. Und die gibt es auch in allen Generationen. Da gibt es einen eigenen Typus in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern. Und heute setzt man ganz stark auf diese unsichtbaren, schlechten Bausünden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn gute Bausünden verschwinden, werden sie durch schlechte Bausünden ersetzt. Und da steckt ein ganz, ganz tiefer Frust dahinter, der mich dazu gebracht hat, doch den Leuten lieber zu versuchen, die Augen zu öffnen, für das, was da ist, weil ich gehe einfach davon aus, dass alles, was jemals gebaut worden ist, auch einen Sinn hat. Da hat sich jemand was dabei gedacht und das ist nicht schlecht. Manche Konzepte passen heute nicht mehr, wie das Konzept der autogerechten Stadt. Da muss man dann ran, muss man ein bisschen zurückbauen, muss es nicht überall zurückbauen. Manchmal muss man es auch erhalten, also da spricht dann die Historikerin wieder raus, um es sichtbar zu lassen, um es noch erfahrbar zu machen für spätere Generationen.
Na, wo Sie jetzt die verschiedenen Jahrzehnte ansprechen und sagen 50er, 60er und so weiter Jahre, da gab es eben dann, hat sich jemand was gedacht, da haben die Architekten eben andere Dinge gedacht als heute und an einer Stelle schreiben Sie ja auch, da sind Dinge aus der Zeit gefallen bei Bausünden und es ist doch wohl auch eben dieser mangelnde zeitliche Abstand zu neueren Dingen, der heutzutage viele Menschen dazu bringt, eben manches sehr schnell so abzukanzeln. Das heißt, diese Historisierung, die dazu führt, dass bestimmte Baustile heutzutage mit Respekt, Achtung behandelt werden und man also sagt, Gründerzeit ist toll, das ist ja ein historischer Prozess und es ist nicht so lange her, dass allgemein eher in Architektenkreisen es auch hieß, oje, oje, diese ganze Stucksache, dieses künstliche Aufhübschen.
Das ist die Bausünde der Vergangenheit.
Ja, nicht? Das wurde also hatte ganz schlecht und jetzt will jeder natürlich in solchen schönen, ja, als schön empfundenen, heute als schön empfundenen Altbauten eben wohnen. Und das habe ich jetzt so verstanden und auch so dann eben übernommen, zu sagen, ja gut, gebt den Gebäuden doch erstmal eine Chance, dass wir mit einem gewissen Abstand von noch und noch einem Jahrzehnt dann irgendwann mal schauen, wie sich unser Blick darauf verändert. Also dieser Blick ändert sich auch durch die zeitliche Distanz zum Entstehungsjahr.
Natürlich, aber das betrifft nicht alle Bausünden. Also ich habe eben auch festgestellt, also darum ging es mir in diesem Buch auch, ich zeige in diesem Buch diesen ganzen Blumenstrauß an Bausünden. Also ich habe festgestellt, dass Bausünden ganz unterschiedliche Qualitäten haben, aber auch ganz unterschiedliche Genese. Also ein ganz großer Anteil von Bausünden, von dem, was wir heute als Bausünden wahrnehmen, ist einfach nur aus der Mode gekommen. Das ist so. Der Architekturgeschmack ist total launisch. Nach 15 bis 25 Jahren kann man einfach das nicht mehr sehen, was heute gebaut wird. Es gibt ganz, ganz wenig zeitlose Architektur, die funktioniert. Also ich bin mir sicher, dass die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe immer funktionieren wird. Die ist so zeitlos, die steht über den Dingen. Also es gibt diese Qualität in der Architektur, die wird aber selten erreicht. Heute wird ja sehr stark auf diese Spektakelarchitektur gesetzt. Also man pflastert die Städte mit dieser Einheitsarchitektur, mit den schlechten Bausünden. Die Städte verlieren ihr Gesicht dadurch, verlieren ihre Unterscheidbarkeit. Und um diese Unterscheidbarkeit wieder hinzukriegen, setzt man eine Landmark rein, also beruft man einen Star-Architekten. Gary-Effekt wird das seit Bilbao genannt und dann das soll es dann wieder richten. Und diese Spektakelarchitekturen sind natürlich aber auch extrem anfällig dafür, nach einer bestimmten Zeit, nach 25 Jahren, als Bausünde empfunden zu werden. Es gibt eben diese Bausünden, die aus der Mode geraten sind. Dann gibt es natürlich auch Bausünden, die als Bausünden geplant wurden, die immer schon Bausünden waren. Also das ist ein gutes Beispiel, sind, glaube ich, die Shopping-Malls. Den Shopping-Mall-Betreibern ist es Schnurz, ob sie gute Architektur bauen oder nicht. Da geht es einfach darum, dass die Architektur den Betrachter anspringen soll, anschreien soll. Da gelten diese Qualitätsmaßstäbe wenig. Also da wird wenig drauf gegeben. Hauptsache laut, ist mein Eindruck. Dann gibt es Bausünden. Ich habe mich sogar in dem Buch dazu hinreißen lassen, zu einer Verschwörungstheorie. Ich habe ein Beispiel genannt, von dem ich glaube, dass es ein Bauwerk als Bausünde in Auftrag gegeben worden ist. Und ein ganz, ganz, also der wahrscheinlich größte Anteil der Bausünden ist erst nachträglich in den Stand der Bausünde erhoben worden durch Umbau, Anbau, Überformung, Anstrich, Beschriftung und Bemalung und so weiter, Dekoration. Also man kann nachträglich alles Mögliche in den Stand der Bausünde erheben. Und also auch mit Kunst am Bau kann man sehr, sehr schöne Sachen noch nachträglich aufwerten, wenn es ein bisschen langweilig geraten ist.
Ja, da könnte man Ihnen ja sagen, dass mein Aufruf, bestehende Gebäude umzubauen, das könnte man dann so verstehen, dass man sagt, na dann macht aus einem langweiligen Alltagsbau mindestens mal eine gelungene Bausünde durch euren Umbau.
Ja, klar. Also ich bedauere, also ich halte es für ein ganz großes Problem, dass die Städte haben eine furchtbare Angst vor Bausünden heute. Also es traut sich kaum einer mehr was. Die Städte sind traumatisiert durch die Erfahrung der Nachkriegsjahre, Jahrzehnte, durch diese großen Stadtbausteine, die in die Innenstädte, in diese ehemals kleinteiligen Innenstädte gepflanzt worden sind. Und das würden sie alle am liebsten gerne rückgängig machen. Und alle würden am liebsten, wenn es irgendwie ginge, auf Rekonstruktion setzen oder zumindest auf so eine gewisse Unsichtbarkeit. Also es traut sich heute kaum jemand mehr dazu, wirklich ein Statement hinzusetzen. Ein Statement, das nicht Landmark heißt. Also was fehlt, ist heute eine qualitativ hochwertige Alltagsarchitektur. Also das ist ein echtes Problem. Aber es fehlen eben auch Experimente. Es wird nicht mehr zugelassen. Also im Moment überlebt die Bausünde eigentlich nur noch im Einfamilienhaussektor. Also das Wissen um die Kunst der Bausünde. Wobei ich dazu aufrufe, die Bausünden im Einfamilienhaussektor nicht Bausünden als Bausünden zu verstehen, sondern als Street Art.
Okay. Jetzt, gerade wo Sie diese Unterscheidung getroffen haben zwischen den Landmark-Buildings, den wenigen herausragenden Prestige-Bauten, die sich irgendein Ort gönnt, und dem Rest, sage ich jetzt mal, vielleicht Alltagsarchitektur. In dem Buch Verbietet das Bauen habe ich in einem Kapitel auf diese Bausünde dann mich bezogen, indem man es vielleicht nicht erwartet. Es fängt an mit ganzheitlicher, energetischer Betrachtung von Umbauten, also eigentlich eher so der ökonomische Blick darauf, wie rechnet sich das denn überhaupt, so ein Gebäude zu sanieren, statt abzureißen. Ja, also weil natürlich immer rational erstmal gesagt wird, lohnt sich das? Und dann geht es also darum, ja gut, graue Energie berücksichtigen, Mobilitätsenergie berücksichtigen und dann erst urteilen, ob denn wirklich ein Gebäude so schlecht ist, wie es gemacht wird. Nur schien mir dann eben, es reicht halt nicht, das auf diese rational verbreiterte Ebene zu stellen. Und es reicht nicht aus, nur zu sagen, hallo, Moment, wenn wir vergleichen Abriss und Neubau, sollten wir zum Beispiel die Energie, die der Abriss selbst kostet, berücksichtigen und das Material, was da verschwendet wird und so weiter. Das reicht nicht aus, denn gerade bei Alltagsarchitektur kommt eben dann dieses Moment dazu, wird dem überhaupt ein Wert zugemessen, was da bereits steht? Und das, denke ich, ist der Moment, an dem es darum geht, wie genau, wie aufmerksam schauen wir überhaupt auf die Gebäude, die es bereits gibt. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert, dass auch jetzt ich persönlich als, sagen wir mal, Leser dann dieses Buches festgestellt habe, okay, dann gehe ich auch anders durch die Städte durch. Ich würde gerne, weil Sie das auch schon so angesprochen haben, dass Sie dann durch diese Beschäftigung angeregt noch zur Urbanistik hingefunden haben, auch den Tenor unseres Gesprächs vom Haus auf die Stadt mal ändern. Denn gerade wenn es eben um Alltagsarchitektur geht und um Respekt vor Gebautem, dann befinden wir uns in dem Moment, wo ich jetzt in dem Buch, glaube ich, geschrieben habe, vielleicht gibt es auch eine Quartierssünde vom Stadtviertel oder eine Stadtsünde. Also es gibt ganze Städte, die grundsätzlich erstmal ein schlechtes Image haben und wo man sagt, oje, oje. Und Sie haben nun dann ein Projekt gemacht in der schönen Stadt Paderborn. Mhm. Und in einem der ersten Kapitel heißt es so schön, Paderborn, Gießen, Siegen. Das sind dann so drei Beispiele, die genannt werden. Und ich nenne selber für solche ähnlichen Beispiele Wuppertal, Bottrop, Bremerhaven. Also Städte, bei denen derjenige, der das dann jetzt hört oder diejenige im ersten Moment nicht unbedingt sagt, oh, da wollte ich immer schon mal hin, Paderborn. Ja, sondern gerade das Gegenteil, eher, sagen wir mal, von Ablehnung bis Ignoranz. Und jetzt haben Sie Studierende der Universität der Künste genommen und sind dann einfach eine Woche nach Paderborn gefahren, um diese Stadt zu entdecken.
Mhm. Und wir sind wiedergekommen und haben gesagt, Paderborn ist schön.
Ja, nicht? Ja, und haben dann mit Bewohnern gesprochen, haben sich sagen lassen, wo gehen die jeden Tag hin, Alltagswege, was sind die Lieblingsorte von den Menschen. Jetzt mal eine Frage zu den Personen, zu den Studierenden aus Berlin, mit denen Sie dahin sind. Es soll ja nicht selten vorkommen, dass der eine oder andere in der Metropole Berlin eine besondere Geringschätzung gegenüber all den Städten hat, die kleiner sind. Das fängt dann mit München und Hamburg an und erst recht Paderborn. Und es wird dann auch oft ignoriert. Wie haben denn Ihre Studierenden darauf reagiert, als Sie gesagt haben, Mensch, lasst uns jetzt mal Paderborn entdecken?
Ich hatte eine Vorgabe gemacht und das war der liebevolle Blick. Der stand nicht zur Debatte. Also die haben sich verpflichtet, nicht zu kritisieren, sondern allen Erscheinungsformen, allem, was uns begegnet, alles, allem, was wir sehen, ja, ein Wohlwollen entgegenzubringen. Das war, also ich hatte diese eine Verpflichtung und eine Empfehlung habe ich ausgesprochen. Ich habe ihnen empfohlen, das Ganze als Spiel zu betrachten, unseren Aufenthalt. Also als Hintergrund muss ich dazu sagen, ich habe eben die These aufgestellt, also ich gehe davon aus, dass man sich sehr, sehr, sehr große Anteile dieser ganzen Stadtverschönerungsmaßnahmen, sehr viel Abriss und Neubau schenken kann, wenn man es schafft, den Schalter im Kopf umzulegen im Schalter, im Kopf der Bürger. Also wenn man es schafft, die Wahrnehmung zu verändern. Das ist der Hintergrund gewesen. Also dass ich immer gedacht habe, das, was ich mit den Bausünden gemacht habe, das kann man auch auf ganze Städte anwenden. Und Paderborn war wirklich ein Glücksfall, weil es ein extrem schlechtes Image hat. Es gilt als grau, streng katholisch, erzkonservativ, langweilig und bieder. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie dieses Image zustande kommt. Ich glaube, der Rüdiger Hoffmann hat, der Komiker, weiß nicht, ob Sie schon wussten, ich komme aus Paderborn, der hat großen Anteil dran. Aber es gibt diese Städte, die von allen anderen Städten, die eigentlich nicht besser aufgestellt sind, nochmal als Fußabtreter benutzt werden. Das ist auch so eine Erkenntnis. Und durch Zufall wurde tatsächlich Paderborn, diese Projektstadt. Also ich habe die Chance bekommen, dieses Projekt ausgerechnet, also dieses experimentelle Seminar dort durchzuführen.
Und am Ende stellen Sie fest, es gibt Hoffnung.
Es war Paderborn
für
schön.
Die Menschen in Paderborn.
Es hat geklappt.
Ja. Genau. Und ist es so, dass nur Ihre Studierenden und Sie selbst dann hinterher gesagt haben, wow, hier gibt es was zu entdecken? Oder ist es so, dass Sie dann die Menschen, denen Sie begegnet sind, die Bewohner der Stadt, dass da auch Menschen anders auf ihre eigene Stadt jetzt schauen?
Absolut, das war ja das Ziel. Also wir sind in diese Stadt gegangen und haben gesagt, wir lernen diese Stadt in all ihren Facetten lesen, so gut es geht in dieser einen Woche. Wir kannten sie alle nicht, ich war einmal kurz vorher da. Und gleichzeitig haben wir gesagt, bringen wir den Bürgern den frischen Blick von außen zurück. Wir zeigen ihnen, was sie im Alltag übersehen, was sie für nicht betrachtenswert halten, was sie für selbstverständlich halten und so weiter. Beziehungsweise wir haben ihnen das nicht gezeigt, sondern wir haben gesagt, versetzen sie in einen Zustand, in dem sie das selbst entdecken. Also wir haben uns nicht die Sehenswürdigkeiten der Stadt angeguckt, sondern die ganzen verborgenen urbanen Qualitäten und die Liebenswürdigkeiten am Wegesrand im Prinzip. Die unscheinbaren, an denen man immer vorbeiläuft.
Und da, um die zu finden, haben Sie einfach auch die Menschen befragt?
Also das war eine Aktion. Wir haben die Leute nach Lieblingsorten befragt. Aber grundsätzlich sind wir erstmal davon ausgegangen, dass sie überall da sind. Also eine ganz schöne Aktion, die wir gemacht haben. Ich hatte in Berlin eine Stadtführung aufgezeichnet, eine sehr neutrale. Ich bin eine halbe Stunde durch die Stadt gelaufen mit einem MP3-Player und habe aufgenommen, so, jetzt gehen wir in die nächste Straße nach links, nächste nach rechts, nächste Abzweigung wieder rechts, Stück geradeaus, stopp, bleiben Sie bitte mal stehen und noch einen Schritt zurück. Und jetzt gucken Sie mal links auf 9:30, nein, auf 10:30 und noch einen Schritt zurück. Und so, also ich habe ganz konkrete Sehanweisungen gegeben.
In einem Stadtviertel in Berlin.
Das ich zu Hause bei mir aufgenommen habe in Berlin. Und dieses Tonband haben wir den Bürgern in Paderborn auf die Ohren gegeben und haben sie damit durch die Stadt geschickt. Manche haben das in Schleife laufen lassen, sind den ganzen Tag damit gelaufen. Oder haben sich hat sich jeden Tag geholt und ist andere Routen damit gegangen. Und wir haben den Blick ganz konkret irgendwo hingelenkt. Ich wusste ja nicht, wohin. Aber wir sind davon ausgegangen, dass überall etwas zu entdecken ist. Und das war auch so. Wir haben dann hinterher die Leute interviewt und haben uns die Erlebnisse schildern lassen. Das war für alle Beteiligten ein Abenteuer.
Das heißt, in dem Buch, da gibt es auch ein Buch zu, muss ich sagen, ja, dass dieses Paderborn-Projekt, sagen wir mal, dokumentiert auf eine gewisse Art und Weise. Und da steht dann auch so schön, ich weiß nicht mehr exakt die Worte, aber sowas wie Prenzlauer Berg in Paderborn. Oder Kreuzberg in Paderborn.
Ach so, das war ein Spiel, das wir gemacht haben.
Ja, also außer dieser spielerische Zugang, das erinnert ja historisch ein bisschen an die Situationisten und an diese Idee, man geht nach einer beliebigen Vorgabe in eine beliebige Stadt und geht, bitteschön, vom Bahnhof, dritte Straße links, zweite rechts und dann schau, wo du da landest. Nicht? Also sehen Sie das auch in dieser Tradition?
Ja, auf jeden Fall. Also mit den Situationisten haben wir uns beschäftigt. Ich habe auch vorher in anderen Seminaren haben wir Exkursionen gemacht nach Paris, Lissabon, London und so weiter, ohne Berlin zu verlassen. Und haben diese Sachen ausprobiert.
Eins müssen wir unbedingt noch erwähnen von diesem Paderborn-Projekt, denn Sie haben ja einen Platz, beziehungsweise Plätze, die Königsplätze in Paderborn, zum Wie-Ge-Pa-Pa
Bo.
Bo.
Vigipapabo.
Mhm. Vigipapabo, okay.
Also Wissenschafts- jetzt bitte nachsprechen. Und Wissenschafts- und Geschichtspark Paderborn.
Ja, was war das nochmal?
Also, muss ich anders anfangen. Wir haben, als wir in Paderborn ankamen, haben wir unseren Einzug in die Stadt mit einer Lieblingsorte-Aktion begonnen. Also wir haben einen riesengroßen Stadtplan zwischen uns aufgespannt und haben alle Bürger, die uns in der Fußgängerzone entgegenkamen, gebeten, uns einen Lieblingsort zu markieren, der nicht Sehenswürdigkeit ist, sondern so einen ganz individuellen. Und wie gesagt, ich hatte die Studenten dazu verdonnert, einen liebevollen Blick einzunehmen. Und bei dieser Frage nach dem Lieblingsort haben uns ungefähr die Hälfte der Bürger, die uns da Punkte markiert haben, unaufgefordert gesagt, aber sie müssen da hingehen, da zu den Königsplätzen, da ist es total hässlich. Das war oft die erste Reaktion. Also es ist ja sowieso, das Hässliche ist ja naheliegender als das Schöne. Also die Leute haben auch eher einen Zugang zu dem Hässlichen. Sie können eher eine Bausünde, etwas als Bausünde klassifizieren als gute Architektur. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber die Kritik ist immer das Naheliegende. Aber die ist, durch die Kritik kommt man in die Sackgasse. Deshalb propagiere ich eben diesen liebevollen Blick. Und also wir hatten also von allen Seiten erfahren, dass da direkt hinter der Fußgängerzone die Königsplätze als ganz besonders hässlich empfunden wurden. Und ich habe dann daraufhin beschlossen, gleich am nächsten Morgen, also am ersten echten Arbeitstag als Stadtdenker, mit den Studenten und den ersten Bürgern dorthin zu gehen und den liebevollen Blick zu üben. Wir haben uns das angeguckt und haben so lange, also wir haben uns nach Franz Hessel so lange angesehen, liebgewonnen und schön gefunden, bis es schön war. Diesen Franz Hessel-Ausspruch haben wir so ein bisschen als Leitspruch, als auch für diese Stadtdenker-Idee genommen. Und hatten, wie gesagt, auch schon Bürger dabei und haben in dieser ersten Aktion festgestellt, dass das sehr viel weniger schlimm ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Also es hat Probleme, auch massive Probleme, hat einen ganz, ganz starken Leerstand. Also der Stand mehr als, ich glaube, ich weiß nicht, 70% Leerstand und die Leute haben es nur noch als Abkürzung benutzt. Und eigentlich weitgehend. Also so ein riesiges, man muss sagen, es ist ein richtiges Tortenstück, das aus diesem Altstadtgebiet rausgeschnitten wurde und ja, wie so eine Schichttorte auch angelegt ist. Unten drin ist der zentrale Omnibusbahnhof, in der Mitte ist eine Parkgarage und obendrauf sind so große Stadtbausteine, die so kleine Gassen formulieren und ja, fast, also in dem einen Teil, der da zur Mitte hingeht, funktionierte das auch noch einigermaßen, da waren noch Läden. In so einem anderen, sehr labyrinthischen Gebiet, dann, wo die großen Kaufhäuser auch angesiedelt waren, da war wirklich nur noch Leerstand und Elend. Und da gibt es wirklich auch Probleme, weil sich in diesem Parkhaus, ganz tief in diesem Parkhaus drin, Junkies eingenistet haben und das dann auch wirklich zu so einem gefühlten Gefahrenraum geworden ist. Und das sind natürlich Sachen, also das kann man nicht wirklich schön denken, aber man kann die Leute dazu wieder bringen, diesen Platz zu nutzen und wenn der wieder frequentiert wird, dann ist er auch nicht mehr gefährlich. Also das war unsere Logik. Also, und wir haben festgestellt, dass dieser Platz sehr viel mehr mit Paderborn zu tun hat, als die Stadt das heute wahrhaben möchte. Die Stadt ist Mitte der 70er, ich glaube 1975, Großstadt geworden. Also da hat es eine Eingemeindungsbewegung gegeben und das war ein sehr langer Prozess. Die Stadt Schloss Neuhaus oder der Ort Schloss Neuhaus hat sich geweigert. Die wollten nicht eingemeindet werden, haben jahrelang prozessiert, ich glaube 6 Jahre. Und nach 6 Jahren war dann dieser Prozess gewonnen und Schloss Neuhaus gehörte zu Paderborn. Paderborn hatte 102.000 Einwohner, war also Großstadt und da musste eine Großstadtgeste her. Und diese Großstadtgeste sind eben diese Königsplätze. Wenn man sich das vor Augen hält und sieht, wie die Stadt heute gewachsen ist. Heute hat sie, glaube ich, 148.000 Einwohner, wenn ich es richtig weiß. Heute braucht die Stadt keine Großstadtgeste mehr. Es ist eine selbstbewusste Stadt, die Bürger leben dort sehr gerne. Es hat nur dieses komische Außenimage. Und die haben das Gefühl, dass diese Königsplätze überall stehen könnten, nicht dazugehören. Aber wenn man das wirklich aus der Stadtgeschichte betrachtet, könnte man das wieder eingliedern. Und das haben auch die Bürger, die uns damals an diesem ersten Vormittag begleitet haben, sofort eingesehen und haben gesagt, ja, das ist stimmt, so habe ich es noch nie gesehen. Aber sie haben recht und sind gegangen und konnten plötzlich damit leben. Also die Wut war weg. Und das ist ja mal wichtig. Und die Studenten waren aber insgesamt von dieser Anlage so fasziniert, dass sie gesagt haben, wir machen damit was. Und am Ende haben die eine fiktive Ausstellung drüber gelegt. Ausgangspunkt war so ein Aussichtsbalkon, eigentlich kann man das nennen, der so ins Leere führte. Also das ist so ein bisschen labyrinthisch am Ende dieser Anlage. Da sind so Kaufhäuser und Büros und alles steht leer. Und plötzlich hat man eine Art Aussichtsbalkon, der auf so einen urbanen Restraum guckt im Prinzip. Das ist ein Parkplatz mit und so einem Hinterhof-Szenario mit lauter Brandwänden und so. Also es passt alles nicht zusammen. Und dieser Aussichtsbalkon, der hat die Studenten dazu gebracht, diese Vigi Papavo-Idee zu entwickeln. Die haben ein Foto gemacht von diesem Hinterhof-Szenario, haben das verfremdet, haben daraus eine Ausstellungstafel konzipiert, in der so ein Panoramabild, also wie man das aus Aufsichtstürmen macht, wenn alles beschriftet wird, wenn dann die Kirchtürme der Stadt beschriftet werden. Und die haben eben dieses Nichts, diese Unorte, die da zu sehen waren, Unorte in Anführungszeichen, haben die beschriftet, die Hinterwand, also diese Brandwand, haben sie gesagt, Brandwand mit Jahresringen oder himbeerrote Tür, Sky Lounge, Fenster und solche Sachen standen auf dieser Tafel drauf. Und nach diesem Prinzip sind sie dann weiter über diesen Platz gegangen. Und ich glaube, sie hatten am Ende 16 oder 18 Exponate, fiktive Exponate. Das ist das zentrale Gebäude, da so ein Plastik-UFO aus den 70er Jahren mit gerundeten Ecken, haben sie zur nördlichsten Maya-Pyramide, zu ihren Hatschnapus deklariert. Und ja, haben also wirklich, haben überall Ausstellungstafeln hingehängt, mit fiktiven Texten beschriftet, haben an den Zugängen der Königsplätze so Überblickstafeln aufgehängt, Erklärungstafeln und haben das Ganze mit so einem grünen Ariadne-Faden verbunden. Und ja, eigentlich hätte die Fußgängerzone gesperrt werden sollen. Ich hätte, damit es noch mehr Leute wahrnehmen. Also ja, aber mit solchen Sachen haben wir gearbeitet. Also, uns war ganz wichtig, wir waren ja die Fremden. Wir konnten, also uns war klar, wir dürfen uns nicht hinstellen, wir dürfen nicht die Bürger belehren, wir dürfen sie nicht informieren. Die sind die Spezialisten, die wissen mehr über ihre Stadt als wir. Wir haben dann zu fiktiven Geschichten gegriffen.
Aber das Kürzel, das müssen Sie jetzt doch nochmal.
Welches Kürzel?
Vigi Papavo.
Wissenschafts- und Geschichtspark Paderborn.
Ja. Sehr schöne Bezeichnung. Finde ich toll. Das ist ja, sagen wir mal, eine Art Aneignung durch Verfremdung, also durch so eine, ja, also eine, oder eben Umdeutung dessen, was da ist, und dann, okay, entsteht eine Irritation und plötzlich schauen die Menschen genauer hin und sagen, hoch, was haben wir hier und ist das vielleicht wirklich was? Auch wenn Sie das vorhin schon mit dem Historischen auf der Ebene der Häuser so nicht unbedingt sich zu eigen machen wollten, komme ich damit doch nochmal an, nämlich auf dieser Ebene der Stadtviertel oder auch der Stadtensembles, die in einer bestimmten Zeit, Sie sagen hier die 70er Jahre, entstanden sind. Da habe ich, sagen wir mal, ich hoffe, das nicht total entgegen Ihren eigenen Absichten umgedeutet, sondern ich brachte das in dem Buch in den Zusammenhang damit, diese Aneignung einer Stadt, diese Umdeutung einer Stadt, wie Sie sie an diesem Beispiel Paderborn beschreiben, dass es auch eine Art vorweggenommene Historisierung sein könnte, die natürlich jetzt hier nicht ernst gemeint ist, weil es ist ja kein ernst gemeinter Wissenschafts- und Geschichtspark.
Nein, aber dass Aspekt, trotzdem auch, dass das zur Stadtgeschichte gehört, weil diese Großstadtgeste damals fällig war und gewollt war und auch benötigt wurde, das ist natürlich schon, damit ist es in der Historie.
Ja, und also, darauf jetzt aufmerksam zu machen, auf dieses vielleicht verschüttete Wissen und zu sagen, das war dann auch mal die Absicht dieses Ganzen, das hat seine Ursprünge, es hat mal Pläne, Ziele, Gründe, eben zeitgeschichtliche Gründe gegeben, die dazu führen, das kann eben dann den Blick verändern,
genau.
Das wäre ein Blick auch auf Fakten, andererseits eben...
Aber das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ne?
Genau, ein Blick auf Fakten.
Die Papavo-Aktion, da ging es einfach um die Leute überhaupt dazu zu bringen, hinzusehen. Und
ja,
das war eins von den Spielen, die wir gemacht haben.
Ja, das ist also eines Verfremden, das andere ist, sagen wir mal, der Blick auf historische Umstände, die es gegeben hat. Und beides ist aber so, denke ich, etwas, was vielleicht dazu beitragen kann, auch in anderen Orten, Stadtvierteln, Dinge ja anders zu betrachten, umzudeuten.
Na klar.
Nicht? Und das ist ja auch.
Das kann den Wut rausnehmen. Darum geht es. Also die Leute, also man muss die Bürger entwickeln Verständnis dann dafür, wenn sie sehen. Also ich glaube, bei diesen Königsplätzen könnte man eine ganze Menge heute auch machen. Also man müsste einfach diesen Zukunftsfaktor oder diesen Aufbruchcharakter wieder rausarbeiten, wenn man das sauber machen würde. Ich glaube, es braucht nur ganz kleine Interventionen, um das wieder zu schärfen. Also es gibt wirklich Teile, diesen hinteren Teil, wo diese großen Kaufhäuser sind, wo das labyrinthisch wird. Gibt es Ansichten, die so waren, wie ich mir als Kind das Jahr 2000 vorgestellt habe? Ja, das ist wirklich, das war wirklich futuristisch. Und das ganze, dieser ganze Stadtteil, dieses ganze Tortenstück ist auf der einen Seite mit der alten Stadt über Brücken und Fußwege und Rampen verbunden. Das hat was. Da müsste man nur wieder, man muss nur den Blick dafür schärfen. Und in dem Moment, wo man das tut, dann können die Bürger das auch wieder wertschätzen.
Es gibt manche Architekten, die mir davon berichtet haben, wie sie 70er oder 60er Jahre ja, Ensembles oder auch Großsiedlungen jetzt heutzutage in den letzten Jahren vor kurzem angepackt haben und dann mit den Eigentümern zusammen oder in deren Auftrag modernisiert haben und wie sie bei der Gelegenheit eben erstmal versucht haben zu verstehen, was waren denn die Absichten der Planer damals? War es vielleicht so eine Vision vom Jahr 2000, so ein Zukunftsbild, um das dann wieder freizulegen, was dann nämlich manchmal vielleicht 10, 20 Jahre später, wo man so ein bisschen rumverbessert hat, sage ich mal, so ein bisschen verschlimmbessert hat und dann diese ursprüngliche Idee überdeckt hat und dann ist vielleicht zwar manchmal eine schöne Bausünde rausgekommen, okay, aber eigentlich ist das, was an Qualität mal da war und als Entwurfsidee da war, manchmal nur verschüttet und kann wieder zum Vorschein kommen.
Da hilft es dann auch oft, sich die Fotos aus der Ursprungszeit, aus den Architekturzeitschriften anzugucken. Da sieht man dann, also das ist noch nicht, da ist es noch nicht dreckig, das ist noch nicht mit Werbung zugekleistert, sondern da sieht man dann diese Entwurfsidee sehr viel klarer.
Was mich daran interessiert, an dem, was Sie hier gemacht haben, Klammer auf, Sie haben das eben auch mal ein Rezeptbuch genannt, was jetzt da geschehen ist und auch dieses begleitende Buch zu Paderborn, weil Sie eben gesagt haben, Rezeptbuch, was übertragbar ist und da wollte ich jetzt auch zu kommen dann, Klammer zu. Was mich interessiert, ist ja nun auch, weil ich mich beschäftige in diesem Buch mit einem der größten Gründe dafür, dass überhaupt so viel neu gebaut wird, ja nicht, weil mehr Menschen in Deutschland leben, sondern weil sie woanders leben, nicht an den Orten, wo die Gebäude sind, weil es so eine große regionale Ungleichheit gibt und eben in den letzten 10, 20 Jahren erst, das ist ein neues Phänomen, so viele Menschen alle in ja, nach Prenzlauer Berg ziehen und nach Hamburg-St. Pauli und wo sie meinen, dass es irgendwie cool ist. Also in diese Schwarmstädte, wie das jemand genannt hat, eben da von dem Forschungsinstitut Empirica, nicht, der gesagt hat, so und so viel Prozent der jungen Menschen ziehen inzwischen gezielt in diese, ja, noch nicht mal ein Dutzend Metropolen oder Großstädte und da auch noch in bestimmte Stadtviertel und massieren sich alle dort, weil da wollen sie unbedingt hin, das ist das Coole, ja. Und jetzt interessiert mich eben, was kann man denn tun, um diesem extremen Trend entgegenzuwirken und um zu verhindern, dass da quasi alles explodiert und überfüllt ist und an anderen Orten ja, es halt dann leer wird und damit natürlich auch so das Selbstwertgefühl der Menschen sinkt und dann eben klar Leerstand und Abriss folgen, also so diese absurde Ungleichheit. Und in diesem Zusammenhang denke ich, ja, geht es eben um emotionale Argumente, es geht um Image, es geht um den Blick auf Städte und das ist das, was mich daran fasziniert, an diesen Entdeckungstouren, die Sie da jetzt gemacht haben oder an dieser Art von Rezeptbuch, was Sie da entwickeln, dass man einfach sagen kann, liebe Leute, ob in Siegen oder Paderborn oder Bremerhaven oder wo auch immer, es gibt Möglichkeiten, sich mit dem wieder neu zu befreunden, vielleicht wo man ist und auch dazu zu stehen und das zu entdecken, was da drin ist. Und es muss nicht immer 100% ernst sein und es kann auch manchmal ein bisschen vielleicht künstlerisch verfremdet sein, aber eben, ja gut, Sie sagen das mit dem liebevollen Blick und ja, Punkt.
Es geht um das Identitätsstiften auch. Also es geht darum, erstmal die Leute auch ernst zu nehmen und es geht ums Identitätsstiften und um Selbstwertgefühl. Also was wir machen als Stadtdenker, ist das eigentlich das absolute Gegenteil von Stadtmarketing. Also wir sind nicht an dem Außenbild interessiert, wir arbeiten nicht an dem Außenbild, sondern nur an dem Innenbild. wir setzen am Alltag, an den Alltagsräumen der Bürger an, da, wo sie Spezialisten sind. Und da holen wir sie auch ab. Also da gehen wir rein und versuchen, also zeigen ihnen auch, wir stärken sie in ihrem Spezialistentum. Wir zeigen ihnen, dass sie die Spezialisten für ihre Stadt sind eigentlich, dass sie viel mehr wissen als wir Planer oder zukünftigen Planer. Erstens ist das ein Schritt, um sie irgendwann dazu zu kriegen, vielleicht auch in Partizipationsprozessen mitzuwirken. Also das Schöne ist ja, unser Programm ist ganz, ganz niedrigschwellig. Wir haben eigentlich alle Bevölkerungsschichten und alle Altersgruppen erreicht. Das ist phänomenal spektakulär. Wir haben, natürlich sind die Ersten, die bei so einer Aktion immer auf der Matte stehen, die sogenannten Querulanten. Das sind die Trolle, werden sie heute genannt im Internetzeitalter, die das alles kaputt machen wollen, die ihren Dampf ablassen. Und sogar da hat dieses Stadtdenkerprojekt, wir haben es geschafft, den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie ganz charmant in diese Prozesse einzubeziehen. Das war wirklich fantastisch. Also wir haben jeden Einzelnen eigentlich abholen können. Das war das Geniale. Das hat sich auch rumgesprochen und es hat die Leute in eine Euphorie versetzt. Uns hat das wiederum diese Euphorie in die neue Euphorie versetzt. Und also das ist eine sehr emotionale Sache auch gewesen. Am Ende, auf unserer Abschlussveranstaltung, hat wirklich dieser Rathaussaal gekocht. Da haben die Emotionen gekocht, das war total verrückt. Ich glaube, im nächsten Schritt ändert das, dann kann sowas, dann so eine Maßnahme, wenn sie gut aufgefangen wird von der Stadt und auch weitergedacht wird und aufgegriffen wird, vielleicht von Künstlergruppen oder so, kann sie auch sich positiv auf das Außenimage auswirken. Ganz bestimmt, aber es stärkt erstmal innen ganz, ganz stark.
Also das erinnert mich an etwas, was anders gemeint ist, aber diese, sagen wir mal, so ein bisschen linken Parolen, die immer kommen, also Recht auf Stadt und die Stadt gehört uns, oder man könnte einfach sagen, die Stadt gehört ihren Menschen oder die Menschen machen die Stadt aus, nicht? Das kommt zwar oft aus so einem Diskussion um Eigentum und die Frage und gegen Privatisierung, aber letzten Endes, denke ich, gibt es einen verbindenden Kern, einfach die Tatsache, ja, Stadt ist ja nicht nur ein paar Gebäude, die zufällig dastehen, wo auch Menschen sind, sondern es geht ja darum, dass da Menschen leben und die Stadt ausmachen und sie irgendwo in Einklang kommen oder in Identität oder in ein positives Selbstbild von dem, wo sie ihr Leben verbringen und was ihrs ist zu einem gewissen Grad im öffentlichen Raum.
Ja, ja. Also mit diesen Aktionen merkt man, also wir haben ja zum Beispiel auch Alltagswege erforscht. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsmethoden. Wir bitten Bürger darum, uns aus dem Gedächtnis Alltagswege zu beschreiben, ganz, ganz präzise, schrittweise.
Also, das heißt, Alltagswege,
die sie jeden Tag zehnminütige Wege, die sie jeden Tag gehen, und die aber wirklich ganz detailliert. Also wir fragen dann auch sehr penetrant nach, schreiben mit und gehen dann im nächsten Schritt in kleinen Gruppen diese Wege ab, fotografieren alles, was uns gesagt wurde, und fotografieren aber auch, was uns nicht gesagt wurde. Und dann treffen wir uns am nächsten Tag mit den Bürgern wieder und zeigen ihnen am Computer, also verfremdet, ihren Weg. Und das ist eine unglaublich schöne Methode. Also wenn man das einmal macht, weiß man, für immer wird man das nicht, ja, weiß man für immer, ist ein für alle Mal klar, dass es kein Stadtbild gibt in dem Sinne, sondern dass es so viele Stadtbilder gibt, wie es Bewohner gibt. Das ist schon mal unglaublich interessant. Also an diese Bilder muss man ran eigentlich. Ne? Für die Bürger ist es auch extrem, es ist sehr unmittelbar, diese Methode, weil die schon auf dem Rückweg, wenn sie nach Hause gehen, sind sie eigentlich ihren Weg abgelaufen und haben gesehen, meine Güte, das habe ich alles bisher übersehen. Also sie können ihre Wahrnehmung sehr unmittelbar überprüfen. Und der Verfremdungseffekt am Computer ist auch nochmal wieder interessant. Und wir haben diese Spiele weiterentwickelt. Ich habe dann schon Bürger mitgenommen auf dem Weg durch diese Alltagsbeschreibung. Also ich habe Bürgern ermöglicht, durch die Köpfe von anderen im Prinzip durchzulaufen.
Die Stadt mit anderen Augen.
Also daraus, ich habe dann später richtig Führungen gegeben und habe das weiterentwickelt. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne, ich weiß jetzt nicht mehr, wieso ich das... Ja, es geht um diese Stadtbilder, um diese vielen einzelnen Stadtbilder, dass es nicht ein Stadtbild gibt. Das ist das Entscheidende.
Einen Begriff haben Sie jetzt so nebenbei quasi schon fallen lassen, wir Stadtdenker. Also das ganze Paderborn-Projekt lief auch so unter diesem Label Stadtdenker. Und Sie sagen eben, man kann diese Vorgehensweise der Aneignung einer Stadt oder der anderen Betrachtung einer Stadt übertragen auf andere Städte. Und das heißt, auch zukünftig beschäftigen Sie sich als Stadtdenkerin oder als Stadtdenkerei sozusagen damit, für Städte das anzubieten, den Blick auf diese Städte zu ändern. Also die Stadtdenkerei macht was? Kann man das nochmal so?
Ja, genau, ne? Das. Die Stadtdenkerei macht Städte schön. Ja. Ohne was zu verändern, nur mental.
Okay.
Also wir versetzen, also als Stadtdenkerin versetze ich die Bürger in einen Zustand, wie man ihn vielleicht hat, wenn man im Urlaub eine Städtereise macht. Und mit so einer Offenheit, Wachheit, Neugierde sich eine Stadt erkundet, den Blick für das kleine Detail hat, aber auch für das große Ganze und sich alles genau ansieht und abends in der Kneipe feststellt, im Gespräch mit dem Einheimischen, dass der sich noch nie die Zeit genommen hat, dies oder das zu besichtigen, noch nie auf den und den Aussichtsturm geklettert ist. Und ja, Aussichtstürme zum Beispiel sind auch so ein Stichwort. Man geht in seinem Alltagsraum nie auf den Aussichtsturm, das guckt man sich nie von oben an. Und schon sieht alles anders aus. Also das ist das, darum geht es im Prinzip. Also wir als Stadtdenker, also ich arbeite freiberuflich als Stadtdenkerin, die Stadtdenkerei heißt jetzt das Label. Und ja, da biete ich genau das an, für eine Woche in Städte zu gehen und mit den Bürgern zu arbeiten und ihnen zu ermöglichen, die Stadt vollkommen neu zu entdecken.
Also quasi eine touristische Erschließung von Stadtteilen, die eigentlich eben nicht touristisch betrachtet werden.
Es gibt,
ja, aber ich sage mal, dieses Umdenken, wenn Sie so verglichen haben gerade, dass man im Urlaub sehr offen rangeht, genau, um sich Sachen anzugucken und dieses Gefühl zu übertragen auf die eigene Stadt und
auf den Alltagsraum.
Sinne, ja, auf den Alltagsraum. Ne? Also in diesem Sinne touristischen Anführungsstrichen, weil man natürlich, es geht um die eigene Stadt, aber diese touristische Verhaltensweise zu übertragen auf die Umwelt, in der man sich befindet,
genau,
auf die Stadt, in der man lebt.
Also eigentlich auf diese Räume, von denen man denkt, dass man sie kennt, dass man jeden Stein kennt oder die man kennt wie seine Westentasche, sagt man ja auch. Und auch diese Räume, Stadträume, kennt man eigentlich nicht besonders gut. Wenn man
und um ein Missverständnis, sagen wir mal, auszuräumen, es geht nicht darum, wenn Besucher kommen, denen man sozusagen die Postkartenschönheiten der eigenen Stadt zeigt.
Nee.
Sondern gerade das, was da nicht drauf ist.
Es geht um, also wir klammern die Sehenswürdigkeiten aus und betrachten die Würdigkeiten dazwischen.
Ja, in diesem Sinne, wenn jetzt also die Kommunen,
also ja,
Bottrop, Bremerhaven, Gießen etc.
Sollen mich anrufen.
Wenn sie also doch, ne? Und ich denke mal, ja, meine Ansicht, ich bin auch sehr davon überzeugt, wenn wir überlegen, was uns das kostet, auch die volkswirtschaftlich, die regionale Ungleichheit, ja, also was wir für enorme Probleme haben in den Metropolen durch diesen unheimlichen großen Zustrom von Menschen und dann plötzlich also die Mieten explodieren. Die da vorher gewohnt haben, können auch kaum noch umziehen, weil die Mieten steigen und so weiter. Ja, alles, weil es sich so konzentriert auf bestimmte Städte und Stadtviertel und woanders dann eben, ja gut, ne, stehen die Dinge leer. Und da glaube ich schon, dass das natürlich nicht nur damit, darum geht es ja nicht, es ist nicht eine Lösung für alles, ja, sondern ich denke eben zu den vielen Dingen, die man tun kann, um gegen diese regionale Ungleichheit vorzugehen, gehört eben auch, den anderen Blick zu üben und zu sehen, dass es eben Würdigkeiten gibt in Orten, an denen man sie vielleicht normalerweise nicht vermutet. Ja. Und sich dann zu überlegen, ja, also mich erinnert das auch ein bisschen auf eine ganz andere Art und Weise, obwohl es da um was anderes geht, an dieses Probewohnen in Görlitz, wo eben gesagt wird, Görlitz, hier stehen viele Wohnungen leer, Menschen ziehen eigentlich weg und die Wohnungsgesellschaft sagt eben, kommt eine Woche, wohnt kostenlos hier und wenn ihr mal eine Woche hier gelebt habt, den Alltag hier verbracht habt, dann werdet ihr entdecken, wie es hier wirklich ist, ne? Und nicht allein aufgrund von Vorurteilen. Also eigentlich ist es auch ein bisschen auch, und da ist vielleicht eine Parallelität, ihr Projekt oder ihre Herangehensweise als Stadtdenkerin arbeitet gegen Vorurteile.
Ja.
Ja, beseitigen wir diese Vorurteile, entdecken wir unsere eigene Umwelt neu. Vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg bei der Arbeit als Stadtdenkerin.
Danke.
beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.